Hallo, Screenlights ist zurück mit einer neuen Folge. Ich bin Christoph Brenner.
Und ich bin noch immer, maybe, Dailymotion.
Genau. Wir haben uns neue Themen zurecht gebogen. mit coolen Heldinnen. Ich glaube, es ist so die Überschrift, die Mysterien und Geheimnisse ergründen
Abenteuer müssen. Abenteuer.
Um die ganze Welt oder zumindest durch die ganzen USA.
Mhm.
Genau. Fangen wir mit der Weltreise an. Mrs. Davis heißt die Serie. Und da wird schon kompliziert, weil Mrs. Davis ist nämlich das Thema unserer Zeit. Das ist nämlich eine KI.
Und ein Algorithmus. Es ist so lustig, wie sie... Ja. Also es ist beides irgendwie, oder?
Ja, es ist beides, aber sie ist gut. Also so müssen sie jetzt mal so verkauft.
Die KI ist immer gut und Algorithmus. Der will nur was Gutes tun.
Wenn man daran glaubt, und es glauben nicht alle dran.
Ja.
Also in der
Serie. Vor allem, wenn man an Gott glaubt, glaubt man nicht dran.
Wir fallen mit der Tür ins Haus. Also KI heißt Mrs. Davis und hat die Welt vor Hunger und Krieg und allem befreit. Zum Besseren geformt.
Genau.
Und die haben alle so im Ohr letztlich.
Und so ein Blut.
Genau, so man hört sie nicht selber reden, sondern sie redet quasi über die Menschen, so wie Gott auch durch die Menschen quasi kommuniziert, wenn man daran glaubt. Und da haben wir auch schon die zentrale Prämisse. Letztlich ist es quasi so ein Kampf um die Vorherrschaft im Kopf der Menschen zwischen Richtig. Technologie und Glaube. Gott.
Genau.
Genau, weil es gibt nämlich eine Nonne, das ist unsere Heldin und die mag she/it nämlich nicht. Alle sagen she zu Mrs. Davis, sie sagt immer it dazu, weil es einfach, ja.
Sie ist nicht unsere Mutter.
Genau, sie ist nicht unsere Mutter, weil...
Das ist ein Ding, sie ist, genau.
Sie ist eine Nonne und sie quasi hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, also die KI will dauernd mit ihr kommunizieren, aber sie will halt nie. Und sie will sie auch zerstören letztlich.
Das ist ihr
Ziel,
ja.
Kommt irgendwann mal der Kontakt zu KI zustande und sagt, ja, ich schalte mich selber ab, wenn du den Heiligen Gral findest und zerstörst.
Herrlich.
Das ist eigentlich so mal so die grobe Outline der Handlung. Ja.
Also erfunden hat es Damon Lindelof.
Und Tara Hernandez.
Richtig.
Genau, so widerstreitende Geister. Der eine ist ganz von Lost und Watchmen und alle möglichen Leftovers.
Und es ist halt, ich finde, also die Prämisse, dieser Kampf Gott versus Technologie und woran glauben wir und wer wohnt im Menschen oder in der menschlichen Seele tatsächlich, das ist sehr, sehr Damon Lindelof, finde ich, oder?
Genau, und sie ist halt so eine Comedy-Schreiberin von eigentlich fürchterlichen Serien, Big Bang Theory und Young Sheldon.
Oh, shit. So.
Aber ich glaube, der
war
blöd und ich glaube, die wollte dann halt irgendwie was Cooleres machen. Und entstanden ist es ja quasi in den ersten Pandemie-Monaten.
Oh.
Es gab von ihr einen Pitch und dann hat er gesagt, er will das keine eigene Serie mehr machen, aber er arbeitet gerne mit jemandem zusammen, der schon eine Idee hat.
Oh, okay.
Er will aber selber nicht mehr Showrunner sein, weil er ist, glaube ich, zu sehr erschöpft. Und dann haben sie gemeinsam während langen Spaziergängen, also ich glaube, telefoniert aber nur, dann hat diese Idee geboren, aus mehreren Ideenteilen Schön. Zusammengefügt und das ist aber auch die Serie. Also es sind sehr viele Teile. Irgendwo stand mal wie nichts, was man jemals gesehen hat, aber zusammengebaut aus allem, was man jemals gesehen hat.
Genau.
Und das ist halt wirklich wie so ein Schleudertrauma von einer Serie oder wie ein wirder Fieber-Traum.
Mhm. Ja, vor allem halt was...
Also es passiert einfach unfassbar viel.
Zu viel.
Ja. Kann man sagen?
Das kann man sagen. Ich finde die Prämisse wahnsinnig spannend und schön. Nur es verliert sich dann in tausenden Dingen.
Erzähl mal kurz auf, was unter anderem passiert ist.
Unter anderem gibt es, auch sehr lostmäßig finde ich, gibt es einen Wissenschaftler, der auf einer Insel die letzten, weiß ich nicht wie viele, also auf jeden Fall hat er den Mrs. Davis nicht mehr miterlebt und kennt sie nicht, ne? Und wird dann auf dieser Insel gefunden und dann muss er damit leben, dass die Aliens jetzt da, die KI da ist.
Die KI jetzt da ist, genau. Wir hatten nicht dann auch eine Vorgeschichte mit dem ganzen. Es gibt so Geheimbünde, es gibt Tempelritter, es gibt der Vatikan spielt eine Rolle, es gibt einen Papst-Doppelgänger.
Okay, da bist du weiter als ich.
Ja, ich bin anders. Und ich glaube, wenn man es noch zwei Folgen mehr gesehen hat, hat man noch 20 Beispiele, die da irgendwie die Rolle spielen noch. Es gibt auch so ein so eine Widerstands-Rebellenbewegung.
Genau, das ist ihr Kindheitsfreund, ne? Oder?
Nein, das ist der andere. Das ist er ist auch dabei, stimmt.
Ich dachte, der
aber es gibt auch diesen fantastischen Chris Diamantopoulos, der von Silicon Valley, diese Fight Club-artige.
Den habe ich nicht gesehen, oder?
Weiß ich nicht, der fällt mir immer auf, weil er so ein kompletter Orga-Character ist.
Mhm.
Genau, und die wollen halt auch quasi die KI
zerstören,
genau. Ihr merkt schon, wir reden hier so rum.
Es ist gar nicht so einfach, jetzt da irgendwie die Handlung zu erklären.
Es gibt auch einen Bund von Bankerinnen oder quasi die dann den Gral schon seit Ewigkeiten, das ist ganz der Anfang, der Einstieg, die dann quasi
Mittelalter
beaufsichtigen. Ja.
Ja, genau. Und die ärgsten Fight-Skills haben.
Jesus kommt vor.
Jesus kommt vor, nicht vergessen.
Also wer jetzt noch nicht abgeschalten hat, ist vielleicht schon hooked von der Prämisse, weil, ja.
Ja, und all das interessiert mich nämlich gar nicht, muss ich sagen. Weder Jesus noch diese ganzen Doppelgänger oder sowas. Was ich sehr spannend gefunden habe, ist gerade der Anfang, wie diese Nonnen da leben, off the grid. Und wenn die dann außerhalb ihres Konvents oder wo auch immer sie sind, unterwegs sind und dann im wirklichen Leben den Menschen begegnen, die alle wie Zombies nur auf diesem Algorithmus dazuhören und am Handy sind und sie mal Fotos von einer Familie schießen muss, die irgendwie komplett gaga wirken. Also das habe ich immer am spannendsten gefunden. Ich brauche auch nicht diesen ganzen quirky Humor. Gerade das hat mich gestört, ist, dass die irgendwie nicht die richtige Tonalität gefunden haben. Also diese blöde Laien, die immer wieder passieren, finde ich nerven. Ich finde, man hätte sich Comic Relief okay, aber man hätte das Ganze ein bisschen ernster auch gestalten können, ohne dass man jetzt überhaupt keinen Humor hat, finde ich. Das ist jetzt mein
Das stimmt, es gibt keinen durchgehenden
Ton mit der Serie, ja.
Ja, so. Andererseits bin ich auch froh, dass es nicht ganz so ernst ist, weil so das Thema ist ja quasi aufgelegt für so eine knochentrockene Sci-Fi-KI-Nummer, da gibt es schon hunderte davon.
Ja, aber explodierende Pferde und da muss man das Ganze, ich weiß nicht, es ist einfach so.
Na, nicht nur Pferde explodieren, aber ich will jetzt nicht sagen, was noch explodiert alles. Ja. Und das ist wirklich so ein arger Schockmoment auch und dann ist es dann plötzlich sehr ernst wieder.
Mhm.
Aber nächste Szene ist dann aber irgendwie eine Blöderlei, Monty Pythons mäßig, Holy Grail.
Ja, genau.
An was mich ein bisschen erinnert hat, war vielleicht Preacher.
Mhm, kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen.
Serie und Comic. Weil da geht es ja auch sehr viel um diese Glaubensfragen und auch da kommt Jesus vor und Gott und die Welt und alles und auch mit sehr abgründigem Humor teilweise, auch sehr blöder Humor teilweise und das ist vielleicht so ein bisschen, ich glaube, das haben sie sicher gelesen.
Ah, okay.
Im Interview gelesen mit den beiden, wo es einfach so darum geht, die anderen Referenzen sind Sound of Music, wegen der Nonne,
okay.
True Romance.
Oh.
Ja, und noch irgendwas, was ich wieder vergessen habe. Also es ist einfach alles drin. Vom überstrapaziertesten MacGuffin aller Zeiten, dem Heiligen Gral, bis zu, weiß
ich
nicht.
Ich muss auch sagen, ich mag die, also ich finde auch die, das ist nicht so gut gecastet, was jetzt die Schauspielerin betrifft. Ich hätte mir da die Natasha Lyonne
jetzt. Okay, na, Betty Gilpin finde ich schon toll. Die, ja. Die hat schon ganz
gesagt. Aber passt sie da rein in diese Rolle? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so warm geworden mit ihr. Irgendwas war off. Also ich habe ihren Charakter nicht gespürt oder sie in dieser Rolle. Ich weiß nicht, warum. Aber das kann einfach jetzt nur...
Ja, man muss ja sagen, man muss jetzt ständig quasi erstaunt spielen, weil ständig irgendwelche neuen Offenbarungen dabei nicht zukommen. Und die ist quasi auch so reingeworfen, so als ist jetzt nicht so eine aktive Figur, sondern natürlich hat sie ihre Mission und was passiert da und irgendwas, was auf sie einprasselt.
Mm.
Und ständig kommen neue Charaktere und neue Entwicklungen und es ist, glaube ich, weniger charakterbasierende Geschichte als einfach Inhalts- und Plot-getriebene Geschichte.
Ja.
Aber schaust schon fertig, oder?
Ich weiß nicht.
Ja, sicher, glaub, da ist, gibt es
ich muss sagen, ich bin jetzt auch so emotional invested, was Succession betrifft, dass ich eigentlich fast keinen Platz mehr habe für irgendetwas anderes. Das muss jetzt nochmal digested werden. Und dann kann ich vielleicht Mrs. Davis fertig schauen.
Dem Schabernack, die wieder mit.
Ja, genau.
Immer noch aufgeschrieben als Vergleich, weiß nicht, ob das gelten kann, aber so von diesem Maximalismus in der Erzählung, so Everything Everywhere.
Mhm. Das stimmt, finde ich. Ja, ja. Dann aber zu wenig verspielt. Dann haben sie wahrscheinlich nicht so viel Geld gehabt oder nicht so viele Ideen. Dann ist es dann doch wieder zu low-key. Aber ja, stimmt. Ich finde auch Everything Everywhere.
Also es hat quasi sehr viele Zeitgeist-Themen, die, glaube ich, schon einen kleinen Hit draus machen könnten oder auch nicht, bin mir nicht ganz sicher.
Weiß nicht. Ja. We'll see.
Genau, du hast schon angesprochen, wer dir lieber gewesen wäre.
Ja, ich möchte sie in allem sehen.
Bitte.
Natasha Lyonne, our queen.
Hatten wir auch schon mal im Podcast zu Gast, also nicht als Gast, aber als Thema.
Immer zu Gast.
Ja, im Geist immer zu Gast.
Genau, ja, Pokerface. Ja, nämlich genau das, was Mrs. Davis nicht schafft mit der Tonalität, mit diesem quirky Humor, das schafft Pokerface, finde ich. Also es geht um eine, was ist sie denn eigentlich, ehemalige Pokerspielerin, die jetzt in einem Casino in Las Vegas arbeitet und die dann in ganz arge Situationen gerät. Genau. Es geht immer um Mord.
Superkraft ist.
Ihre Superkraft ist, sie kann, sie weiß genau, ob ich jetzt Bullshit rede oder die Wahrheit sage, ob mir die Serie gefallen hat oder nicht. Dann schaut sie einen immer an und sagt, das ist Bullshit. Das glaube ich dir nicht. Und das kann sie.
Und das ist ihr Talent.
Das ist ihr Talent beim Pokern und auch so im Leben, wenn sie durch die Welt spaziert.
Fluch
und
oder Segen ist da eine Frage. Weil irgendwann sagt sie dann schon mal, aber es bringt gar nicht so viel, weil alle ständig lügen.
Mm.
Aber so die Prämisse ist halt, dass sie tatsächlich im Casino was aufdeckt, was sie nicht aufdecken sollte.
Richtig.
Und dann auf der Flucht ist, quer durch die USA.
Sie ist auf der Flucht,
und
genau.
Stoppt halt in jeder Folge ganz woanders.
Mhm.
Und wird dann immer verwickelt in einen Kriminalfall.
Ja, und genau. Es ist so süß. Es ist ein bisschen so, immer wenn sie Krimis schrieb, es hat eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Innocence irgendwie. Die ganze Geschichte, sie als Charakter ist großartig. Weil sie irgendwie auch etwas so was Gender-Neutral-mäßiges hat für mich. Also sie könnte ein Typ sein, sie könnte eine Frau sein, aber irgendwie asexuell, das finde ich so spannend. Stimmt, also es hat kaum. Nichts, es gibt keine wirklichen Flirtereien oder sowas. Also ich finde sie, wie sie diesen Charakter gebaut hat, wahnsinnig spannend. Ist trotzdem eine saucoole Frau, aber es geht um ganz andere Dinge irgendwie. Und das finde ich so schön.
Ich finde ja toll, dass sie gleichzeitig so wahnsinnig cool und lässig ist. Mhm. Auch komplett hyperaktiv halt gleichzeitig. So ja. in ihrem
hyperaktiv,
Wesen.
Cool und lässig, empathisch. Und eben, wie gesagt, das ist, man weiß nicht, ist sie queer, ist sie straight oder was auch immer. Also das spielt überhaupt keine Rolle, ihre Sexualität.
Das wusste man das beim anderen naheliegenden Vergleich Columbo nicht.
Der war
asexuell,
aber
zumindest war es die Erzählung. Immer.
Und die Frau wartet zu Hause, genau. Und das habe ich sehr, also das finde ich sehr spannend und das macht sie sehr, stört aber, finde ich, gar nicht. Also, dass sie jetzt keinen Love Interest hat oder sowas.
Sie hat auch keine Zeit dafür. Sie muss ja doch
Zeit dafür. Sie muss doch Menschen retten. Und das Schöne ist aber auch, dass das nicht nur, also das spielt immer in einer anderen Stadt, in einem anderen Bundesstaat.
Roadtrip.
Sondern es ist auch immer ein anderes Milieu, ob das jetzt eine Punk, die Punk-Szene ist oder Metal-Szene oder sowas, ob das jetzt irgendein Theater,
Altersheim,
Barbecue-Stand, wo es dann um irgendwie Veganismus und Fleischkonsum geht und so.
Das ist so Amerika auch ein bisschen in a nutshell. Also auch von
herrlich.
Unten, also meistens von unten, meistens sind es Underdogs.
Fucking love it.
Und natürlich, was man auch sagen muss, sie klärt dann hat natürlich immer jeden Fall auf, also das Schema ist das Ganze. Aber es ist halt kein Columbo, es ist kein Cop, es hat irgendwie dann, man kann es halt immer selber ausdenken, gibt es Konsequenzen dafür oder nicht.
Sie ist kein Cop, sondern sie ist jetzt sage ich was ganz Kitschiges, ein Menschenfreund. Also ja. sie ist eine, die sofort, egal wo sie neu ist, sofort Freundschaften schließt, aber man kauft es ihr wirklich ab, dass sie das jetzt nicht nur tut, weil sie jetzt einen Job braucht oder so und auf der Flucht ist, sondern dass sie tatsächlich sehr offen ist und mit Menschen einfach kann und sich für die interessiert und sie dann auch beschützen möchte, wie sie das eben...
Und durchschaut.
Aber und durchschaut natürlich, ja. Und das Ganze ist auch produziert, müssen wir vielleicht sagen, von Maya Rudolph, die schon, glaube ich, bei Dings auch mitgewirkt hat, produktionsmäßig, produzentenmäßig. Russian Doll, ne? Oder? Da war Maya, glaube ich, auch mit dabei von der Partie, oder das nicht? I don't know, ich recherchiere doch nichts.
Wir reichen das nach. Genau, die ersten Folgen wurden auch Showrunner oder Producer, also Ryan Johnson.
Genau, sollte man natürlich auch noch sagen. Mir fällt erst Maya ein, bevor Ryan, natürlich.
Der Toilette schon Agatha Christie-Krimis quasi wiederbelebt hat.
Richtig, mit Knives Out und Glass Onion.
Und jetzt belebt er quasi so diesen Case of the Week-Krimi, der in dem fabulösen neuen Serienzeitalter ja völlig uncool wurde zuletzt.
Total.
Niemand wollte das mehr sehen. Jeder wollte nur mehr 10-stündige Movies sehen. Und das Entspannende daran an Pokerface ist, dass man immer einschalten kann. Es ist egal, ob man jetzt 3 Folgen auch nicht gesehen hat, obwohl jeder quasi toll ist, aber schaut mal ein und hat einen Fall, der eine Stunde dauert und abgeschlossen ist.
Ja, und jeder Fall ist aber auch wirklich, finde ich, sehr, also die Charaktere, die da vorkommen und die dann vielleicht ermordet werden oder verschwinden oder so, also sehr liebevoll erzählt. Also es geht jetzt nicht nur um, sie braucht jetzt irgendwelche Statisten und ich weiß jetzt nicht, was damit die Handlung weitergeht und die Geschichte weitergeht, sondern das ist so liebevoll erzählt. Also jetzt nur als Beispiel, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, aber da gibt es diesen Subway Sandwich-Verkäufer.
So schön war noch nie eine Subway-Filiale.
Genau. Und der ist so liebevoll erzählt seine Geschichte und sein Leben und seine Träume. Also das finde ich so toll. Also es geht nicht nur um sie, sondern tatsächlich auch um die Leute oder auch dieses Schauspielerpaar, das sie da dann trifft oder eben die im Altersheim. Also die bleiben hängen. Es geht nicht nur um sie und ihre Geschichte und ihre Flucht, sondern diese ganzen Charaktere sind wirklich toll erzählt, finde ich.
Stimmt.
Also das. Und Natasha Lyonne ist, she's the queen, man. Also es geht, ihre Outfits sind toll.
Auto ist toll.
Das Auto ist toll. Ihre Outfits, wie sie raucht.
Die Stimme ist ein Wahnsinn.
Die Stimme ist ein Wahnsinn. Und ich bin total froh, dass es jetzt die Natascha-Renaissance irgendwie gibt. Weil, und ich finde es sogar besser sogar als Russian Doll, muss ich sagen. Also Pokerface passt noch,
die zweite Staffel, ja.
Noch mehr zu, genau, ja. Noch mehr zu ihr, habe ich das Gefühl. Und ich hoffe, dass es jetzt einfach so bergauf geht für sie und dass man sie noch mehr sieht. Und auch gerne auch in Filmen.
Aber gerne auch noch in mehr Folgen von Pokerface. Was ist deine Lieblingsfolge?
Oh, it's so hard.
Also man muss ja sagen, es ist ein dankbares Format nicht für alle.
Also die lustigste Folge ist, also weil wir auch mal über Skarsgård und so geredet haben, ist eigentlich also das war für mich die lustigste Szene im Altersheim. Und da gibt es eine Szene, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, das ist egal, sitzen so die Omis vom Fernseher und schauen immer so Krimis, ich glaube so True Crime Sachen und schreiben immer mit und wollen wissen. Und dann fragen, ich weiß nicht, ob das die Omis waren oder ob sie dann fragen, dann so, which Skarsgård is in this movie oder in this show? Also das war so lustig. Und es sind halt, ja, keine Ahnung, jetzt nacherzählten das natürlich alles total blöd, aber die habe ich wirklich lustig gefunden. Da gab es ein paar so References und Sachen, die wirklich lustig sind. Aber ich glaube, die Subway, also ich weiß nicht, nein, Subway nicht, aber die ist wirklich toll gedreht.
Weil sie im schönen Film ist. Das war, glaube ich, Ryan Johnson noch und man hat dann wissen, so ein Gefühl für die Weite halt.
Ja, er spielt halt auch in der Arizona Desert. Irgendwo in der Wüste auf jeden Fall, in so einer Tankstelle einfach.
Ach,
Die Sonne und die Farben und dann sitzen sie am Dach und so. Also ich würde sagen, ja, das ist wahrscheinlich die.
Die vorletzte Folge fand ich extrem gut eingeschneit mit Joseph Gordon-Levitt.
Ja.
Der auch ein ewiger
Der so Ryan gute Bösewichte spielt. Ja. Warum macht er das nicht öfters? Er ist echt gut, finde ich.
Ich glaube, die verdanken sich gegenseitig die Karriere letztendlich auch Ryan Johnson und ihr. So Brick war, glaube ich, der Durchbruch für beide, oder? Wenn ich das jetzt mal so...
Ja, kann man so sagen, ja.
Immer wieder eingesetzt.
Ja. Der war ja auch, hat er in Looper mitgespielt eigentlich?
Ja.
Joseph Gordon-Levitt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube. Ach Gott, wir recherchieren nicht, aber es macht nichts.
Genau, aber die Serie lebt halt von Gaststars letztlich. Also man kann halt quasi jede Folge komplett neu besetzen und sich dankbar, wenn irgendwer gerade mal ein paar Drehtage hat.
Was auch so toll ist, das fällt mir gerade ein, weil du jetzt gerade diese Joseph Gordon-Levitt-Folge angesprochen hast. Was ich so schön finde, ist, es wird nicht alles auserzählt. Es gibt so Situationen, also vielleicht datet sie doch mal jemand oder vielleicht lernt sie jemanden kennen oder irgendwas und dann ist Schnitt. Und dann ist irgendwie drei Tage später, und das ist so schön, weil du weißt nie, wo wird das doch auserzählt und wo springen sie dann wieder woanders hin, erzählungsmäßig. Und das finde ich wahnsinnig spannend, wie das geschnitten ist und rhythmusmäßig, was das
genau, damit macht. Genau, sie haben eine Formel, die quasi jede Folge wird gleich erzählt. Das ist erst nur der Einstieg, wo man diese Leute kennenlernt.
Aber dann ändern sie es wieder. Es ist, glaube ich, nur die ersten drei.
Aber sie stößt immer später dazu, erst in die Handlung.
Genau.
Und dann sieht man Szenen aus einem ganz anderen Blickwinkel, die man vorher schon gesehen hat, aber jetzt aus ihrem Blickwinkel.
Ja, genau.
Das ist aber immer ganz clever. Oft wird die Folge erst dann gut, wenn sie kommt. Mhm. Manchmal ist sie
ist auch schon spannend, ja, absolut. Und dann vergisst man überhaupt, dass sie noch irgendwie vorkommt.
Und fast jede Szene hat irgendeine Bedeutung dann auch. Die am Anfang komplett so wie
erwähnt. Aber später ist es nicht so, dass wir in der Zukunft einsteigen und dann erst in die Gegenwart wieder zurückreisen. Ich bilde mir ein, dass das ein bisschen ändert.
Es ist
vielleicht und du quasi das Ende zuerst siehst und dann wird die Geschichte erzählt. Aber es ist
immer unnötig am Anfang.
Ja.
Ja, ich fand auch Luis Guzmán super.
Mhm.
Who else?
Mhm, who else?
Dings, die Hong Chao, die Oscar nominiert war für The Whale.
Ach, in der zweiten
Folge, auch in der Subway-Folge.
Das ist die Subway-Folge, genau. Genau, da spielt sie eine Truckfahrerin, ja.
Die alten Knochen, Nick Nolte und Ron Perlman spielen mit.
Ja, stimmt. Ja,
aber toller Cast. In erster Linie Natasha Leon. Oh. Lioness.
Lioness, genau. The Queen. Die glaube ich auch bei, so viel ich weiß, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, die beim John Mulaney Intervention mit dabei war.
Aha.
Und diese berühmte Intervention, wo auch Fred Armisen war. Und Nick Kroll und Seth Meyers und so. Ich glaube, die most famous Intervention.
Ja, da hängen immer die coolen ab.
Sie ist ja New Yorkerin, ne? Und ist jetzt, glaube ich, zwischen LA und New York viel, ja. Coole Sau auf jeden Fall.
Fährt mit dem Auto durch die Staaten.
Ja, und ich hoffe, wir werden noch viel weiter Pokerface sehen, aber sie auch in anderen Projekten sehen, ja.
Genau, vielleicht auch demnächst.
Ich glaube, wir machen uns jetzt T-Shirts, wir machen uns jetzt eine Tasche. Lione-T-Shirts.
Gut, bis zum nächsten Mal.
Bye.
Ciao.